Auch heute ergänze ich wieder meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um mein neues Buch, Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Deswegen spreche ich heute über die Blue Ocean Strategie. Die Blue Ocean Strategie ist eine Methode, um neue, profitable Ertragsquellen zu schaffen. Ein Beispiel ist die Nintendo Wii. Ohne die Blue Ocean Strategie würde es diese Spielekonsole gar nicht geben. Und so wie ein Unternehmen Ertragsquellen schaffen und Wachstumspotenziale erschließen kann, können wir das in unserem Leben auch. Denn auch in unserem Leben gibt es blaue Ozeane zu entdecken. Einer, der sich mit blauen Ozeanen besonders gut auskennt, ist Holger Trautmann. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Blue Ocean Strategy Partners GmbH und begleitet Unternehmen seit vielen Jahren auf ihren Wegen zu ihren Wachstumsfeldern. Es ist schön, dass du uns zuhörst.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Holger, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Aaron.
Es ist dein erstes Podcast-Interview, habe ich gerade festgestellt.
Richtig.
Eine Premiere. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Ein Gin and Tonic oder ein Whisky Sour, also eher klassische Getränke.
Gin Tonic, darauf würde ich mich auch einlassen. Angenommen, ich sitze an derselben Bar, wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Was ich immer als eine schöne Basis für Gespräche ansehe, ist Sport.
Welcher Sport?
Ich habe Fußball gespielt und Tennis gespielt, meinem Alter geschuldet, heute leider nicht mehr so aktiv wie früher, aber das sind so meine Themen, Ballsport im weitesten Sinne.
Okay, du wohnst in Aschaffenburg.
Richtig.
Gibt es überhaupt einen Verein in Aschaffenburg?
Natürlich, große Vereine sind in Aschaffenburg beheimatet. Im Fußball gab es die Viktoria Aschaffenburg, mal zweite Liga, dahin habe ich es nicht geschafft, nur bei den alten Herren später. Und im Tennis haben wir auch eine ganz gute Dichte und auch eine ganz gute Qualität gehabt.
Was ist denn dein Verein?
Mein Verein war der TC Schönbusch Aschaffenburg im Tennis.
Und wem drückst du im Fußball die Daumen?
Der Eintracht aus Frankfurt. Ich bin auch Mitglied und bekennender Fan.
Okay. Ich als Dortmund-Fan, ich oute mich mal an der Stelle, muss sagen, die Eintracht ist aber auch sympathisch.
Danke. Das sehen wir auch so. Also. Ja. Dortmund aber auch, ja, echte Liebe.
Echte Liebe halt, ne? Das ist halt richtig. Auch etwas, ich finde, das merkt man. Man merkt den Unterschied zu anderen Vereinen, da so in Süddeutschland, ist halt echte Liebe bei uns im
Ruhrgebiet. Richtig, also mit dem Bayern München können wir Frankfurt-Fans auch nicht so viel anfangen.
Ja, nachvollziehbar. Ich würde dich nach einer Zeit dann an der Bar wahrscheinlich auch fragen, sag mal, Holger, du bist ja ein richtig guter Typ. Was machst du denn so beruflich?
Ja, würde ich antworten, ich bin selbstständig. Ich habe eine kleine, aber feine Firma, die Blue Ocean Strategy Partners. Und der Name ist Programm. Also wir wenden die Blue Ocean Strategie an für größere Kunden, Klienten aus dem Konzernumfeld, kleinere Unternehmen. Und das ist so das, womit ich mein Geld verdiene.
Wenn du sagst, klein, aber fein, wie viele Leute seid ihr?
Wir haben ein Netzwerk von 12 Leuten. Mhm. Und im Kernteam, wenn wir in Projekte reingehen, sind wir zu dritt oder zu viert.
Okay. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist eine längere Geschichte. Mein früherer Chef hat mich vor ja fast 20 Jahren nach INSEAD geschickt, dort, wo diese Methode erfunden wurde. Dort in dem Beratungsunternehmen dachte man könnte da später mal ein Produkt draus bauen. Man kennt ja die Balanced Scorecard oder Six Sigma-Themen, die im universitären Umfeld entstanden sind. Und so war auch die Hypothese, dass Blue Ocean, damals hieß es noch Value Innovation, dass diese Methode später mal zu einem Beratungsprodukt werden könnte. Und so wurde ich mit Kollegen dorthin geschickt, habe das gelernt auf dem Campus von INSEAD und wurde zertifiziert als Anwender. Habe dann ein paar Jahre noch klassische Managementberatung gemacht in dem vorgehenden Unternehmen. Und so ab 2006, 2007, als das Buch dann auch draußen war, also das Blue Ocean Originalbuch, habe ich das zu meinem Geschäft gemacht als Partner in der vorhergehenden Unternehmensberatung und Ende 2012 habe ich mich ausgegründet als Spin-off.
INSEAD ist vielleicht für den, der es nicht kennt, ist eine Business School, ne, in Amerika.
Richtig, nee, nicht in Amerika, sondern in Paris, Nähe von Paris. Eine der führenden, kein Problem.
Ich meinte also mich selbst, mit der Person, die es nicht weiß.
Eine der führenden europäischen Management-Hochschulen, richtig, in der Nähe von Paris. Und dort waren wir dann zugange, genau.
Was hat dich denn an dem Thema von Anfang an fasziniert, wenn du jetzt so zurückblickst? Also es hieß ja früher nicht Blue Ocean, sondern wie hieß es? Value?
Value Innovation.
Value Innovation. Was war das? Was hat dich da gereizt?
Also zum einen als Berater ist man ja erstmal strukturiert unterwegs und das hat mich ziemlich überzeugt, nicht jetzt nur ein in Anführungszeichen unstrukturiertes Brainstorming zu machen und Menschen zu versammeln, um an Ideen für die Zukunft zu arbeiten, wie man sich im Wettbewerb behaupten, differenzieren kann, sondern über eine gewisse Struktur, einen systematischen Prozess und systematische Instrumente, solche Themen eben zu erarbeiten und zu qualifizieren und ja, so ein bisschen den Mix zu finden aus Offenheit und Rumspinnen auch durchaus, dann aber wieder zurück abzubiegen auf die heutige Strategie, auf die heutigen Assets eines Unternehmens, auf das, was kann man heute schon, wo sind die Kompetenzfelder. Also diese Kombination hat mich überzeugt und auch die Anwendbarkeit dann eben in den Unternehmen, auf jede Situation eigentlich.
Wie grenzt man denn die Blue Ocean Strategie von Design Thinking ab? Stichwort Rumspinnerei. Also da wird's ja auch, ne, geht's ja auch um Innovation, Ideen sammeln. Und
ja.
Wie grenzt ihr das ab?
Also es gibt viele Gemeinsamkeiten, um vielleicht mal so in die Antwort einzusteigen. Design Thinking ist auch ein sehr kundenzentrierter Prozess, ein marktzentrierter Prozess, vom Kunden aus zu denken, sich in den hineinzuversetzen. Aus unserer Erfahrung heraus geht Blue Ocean vielleicht einen Ticken weiter. Also wir versuchen jetzt nicht nur das Produkt und die Services um das Produkt herum mal zu überprüfen und dort Differenzierungspotenzial zu erkennen, sondern die gesamte Wertschöpfung im Preismodell, in der Distribution, auch im Branding. Vielleicht gibt es eine zweite Brand, die man aufmachen kann, um günstigere Produkte anzubieten. Also man versucht ganzheitlich eben auf einer strategischen Ebene das heutige Lösungsangebot und das Erleben des Kunden zu überprüfen, wo Design Thinking, ohne dass ich da jetzt ein tieferer Experte bin, meiner Meinung nach stark fokussiert auf das Thema, das Produkt zu erleben, den Service zu erleben. Und da greifen wir ein bisschen breiter und vielleicht noch ein Unterscheidungsmerkmal. Es ist die Nicht-Kundenorientierung der Blue Ocean Strategie. Wir analysieren systematisch, wo sind eigentlich heutige Nicht-Kunden unseres Angebots? Welche Veränderungen müssen wir vornehmen, um diese Nicht-Kunden zu erreichen? Dort ist oftmals noch ein großes Potenzial, wenn man im Beispiel Automobilzulieferer denkt, die haben meistens 4-5 Kunden, beschäftigen aber Zehntausende von Leuten, um 4-5 Kunden zu bedienen. Dort gibt es riesige Nicht-Kundenpotenziale, über die Unternehmen immer mal nachdenken, aber selten systematisch mal analytisch rangehen und sagen, wie können wir die eigentlich erreichen? Welcher Wettbewerb herrscht dort vor? Wie können wir uns dort positionieren und differenzieren? Das ist eine schönes Suchfeld der Blue Ocean Strategie, dass die Unternehmen selten systematisch greifen.
Bevor wir da weiter inhaltlich einsteigen und das Wie der Blue Ocean Strategie kennenlernen, gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
Das ist eine gute Frage. Also ich war immer so jemand, glaube ich, der ganz gut mit Leuten umgehen konnte. Ich war immer so ein Typ Klassensprecher, also nicht nur ein Typ, sondern ich war oft Klassensprecher und später dann auch im Sport Mannschaftsführer im Tennis und im Fußball auch und Captain und konnte, glaube ich, immer ganz gut ausgleichen, auch verschiedene Charaktere und vielleicht ein Team führen. Und heute muss man auch über solche Prozesse natürlich einen Klienten führen, ein Kliententeam. Wir arbeiten teilweise mit bis zu 25 Leuten in solchen größeren Projekten zusammen, manchmal auch kleiner, aber das kann durchaus vorkommen, auch multinational. Und da so ein bisschen der Moderator zu sein, der verschiedene Interessen zusammenführt und auch das Thema so anschiebt, ich glaube, das war schon in der Kindheit so ein bisschen angelegt.
Wann kristallisierte sich denn die Berufsoption Unternehmensberater heraus?
Relativ zeitig, also nach klassischem BWL-Studium und auch ganz guten Noten war es zu unserer Zeit, also vor rund 20 Jahren, gab es nicht so viele Optionen wie heute. Also wir haben uns da ein bisschen leichter getan mit dem Thema, ich nenne es mal Karriereplanung. Und so landet man dann eben in der Schiene Unternehmensberatung. Großberatung hat mich nicht so angesprochen, da war ich vielleicht ein bisschen zu, ja, vielleicht zu wenig angepasst, um es mal ein bisschen negativ auszudrücken. Aber so eine mittelständische Beratung, in der ich dann auch eingestiegen bin, das war so nach meinem Geschmack, dass man schnell auch in Kundenkontakt kommt, schnell Verantwortung übernehmen kann. Und da habe ich mich auch gleich gut wohlgefühlt.
Jetzt wechseln ja viele Berater auch häufig die Seiten, wechseln zum Kunden und machen dort Karriere, werden Mannschaftsführer beim Kunden. Warum ist das bei dir noch nicht vorgekommen?
Es gab so ein, zwei, drei Momente, wo dieser Absprung sich ein bisschen konkretisiert hat, wo auch interessante Angebote auf dem Tisch lagen. Ich habe mir das dann immer in Ruhe angeschaut, auch mit einem Coach, auch mit verschiedenen Methoden, das mal dann sauber zu bewerten, und kam dann immer zu dem Schluss, dass mir meine Freiheit, meine unternehmerische Freiheit doch mehr wert ist, als jetzt vielleicht eine größere Führungsspanne zu haben oder vielleicht auch sogar noch mehr Geld zu verdienen oder mehr Aufstiegschancen zu haben. Das hat sich für mich dann in den Fällen dann relativ schnell erledigt. Und je älter man wird und je weiter man in dieser Freiberuflichkeit oder in dieser Selbstständigkeit unterwegs ist, desto schwieriger wird es dann auch nochmal, sich in so eine Konzernstruktur hineinzubegeben. Also das wäre für mich jetzt heute eigentlich kaum noch denkbar.
Woran liegt das dann?
Ich habe viele Konzerne gesehen von Ihnen und die dortigen Rahmenbedingungen, dafür muss man schon ein bisschen geschaffen sein oder von frühzeitig auch reinwachsen, ist meine Wahrnehmung. Also dieses Thema, dass eben Politik und bestimmte nicht inhaltliche Themen und Skills mehr Relevanz haben als das Ergebnis, das ist für mich nicht so reizvoll. Und deswegen habe ich mich davon auch dann verabschiedet, zu sagen, ich möchte jetzt nochmal eine Konzern, in Anführungszeichen, Karriere machen.
Du hast gerade von einem Coach gesprochen, vorausgesetzt, du möchtest darüber reden. Wie ist das dazu gekommen?
Mein Bruder ist auch oder ist im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung auch einer recht verantwortungsvollen Position in einer großen Firma, und dort wurde eben auch mit Coaches zusammengearbeitet, und er hat mir dann einen Coach empfohlen, Amerikaner, insbesondere als ich den Sprung gemacht habe von einem Berater oder einem Projektleiter hin zu einem Verkäufer. Als ich Partner wurde, hat sich von mehr oder weniger von heute auf morgen die Verantwortung ja gedreht. Vorher musste ich gut beraten, das konnte ich. Dann musste ich gut verkaufen, also neue Projekte, neue Kunden an Land ziehen. Und das ist ein Switch, wo ich mich einfach habe begleiten lassen. Und so kam diese Zusammenarbeit zustande. Und bei späteren Karriereschritten habe ich dann auch immer wieder einen Rat eingeholt.
Und wie hast du es gelernt? Also wie hast du gelernt zu verkaufen?
Ja, eben durch insbesondere diesen Coach, der sehr, sehr interessante Methoden auch verwendet hat und auch eine sehr schillernde Persönlichkeit war und mir eben einfach auch Tools an die Hand gegeben hat, Training an die Hand gegeben hat, wie tritt man auf in einem Pitch, mit welchem Kontext tritt man in so ein Gespräch ein, in so einen Kundenkontakt ein, wie kann man so eine Gruppe erreichen, wie sieht ein Pitch aus? Also klassische Themen, Techniken, aber eben auch, er sprach immer, er ist ein Amerikaner, er sprach immer von einer Bubble, in der man eben unterwegs ist, die eben auch dann Geschäft bringt und auch Kunden anspricht. Und an diesen Themen habe ich mit ihm immer wieder gearbeitet, und das hat mir geholfen, diesen Übergang auch hinzubekommen, wie gesagt, von einem Berater hin zu einem auch B2B-Vertriebsmann sozusagen.
Angenommen, jetzt hört uns jemand zu, der auch seit neuerem in so eine Pitch-Position gekommen ist. Gibt's so zentrale Learnings oder Erkenntnisse, wo du sagst, das kann ich fast jedem empfehlen, wenn er in so einen Pitch geht?
Sicher, also das ist sicherlich dann auch jetzt nicht so immer total erhellend, aber was er mir immer gesagt hat, ist, dass man eben Name the Game macht, also dass man wirklich auch sagt, wofür man da ist, was man von dem Kunden auch gerne hätte, und natürlich dann auch erklärt, warum man der geeignete Partner ist, also eine wegkommt auch von den Features, des Angebots hin zu dem mehr dem Warum es Sinn macht, an solchen Themen zu arbeiten. Da kann ich die Brücke natürlich zu Blue Ocean machen und sagen, es macht Sinn, systematisch sich mit der Zukunft eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs sich auseinanderzusetzen. Ob das dann mit Blue Ocean oder einer anderen Methode ist, ist erstmal dahingestellt. Aber diese Erkenntnis zu erzeugen und diesen Aufbruch zu darzustellen und den Unternehmen zu sagen, da solltet ihr drüber nachdenken. Und das ist eben im Sinne der Zukunftssicherung auch die Aufgabe eines Managers, nicht nur Cost-Cutting und das operative Geschäft effizient führen, sondern eben auch sich systematisch mit neuen Ertragsquellen auseinanderzusetzen, also auf dieser etwas höheren Ebene zu spielen, in Anführungszeichen. Das hat mir da sehr geholfen.
Dann lass uns über die Blue Ocean Strategie sprechen. Was ist das denn? Wie funktioniert das denn?
mit einem Satz, es ist eine Methode, um systematisch neue Ertragsquellen zu erschließen. Das ist das, was ich immer meinen Kunden und Interessenten erzähle, mit einem Satz. Und unter diesem Dach verbergen sich natürlich dann ein paar Stoßrichtungen, Suchfelder, Instrumente. Aber letztlich geht es darum, abseits der heutigen strategischen Planung, abseits der heutigen operativen Ausrichtung eines Unternehmens über die nächsten 2-3 Jahre, das, was alles schon in irgendwelchen Maßnahmenplänen steht oder in irgendwelchen Strategiepapieren, mal zu sagen, was könnte denn eigentlich noch interessant sein? Worüber könnten wir noch nachdenken? Welche Technologien kommen auf uns zu? Wie können wir die in Nutzen transferieren? Wie können wir daraus neue Angebote stricken? Das, also Beispiel Automobil, natürlich die Elektromobilität, die jetzt schon da ist, wo jetzt auch viele Unternehmen, der Umsatz vieler Unternehmen total im Feuer steht, wenn bestimmte Getriebeelemente eben einfach nicht mehr gebraucht werden in elektrifizierten Fahrzeugen. Das eben dann mal systematisch zu greifen und positiv umzudrehen dieses Bedrohungsszenario in eine Energie, zu sagen, okay, lass mal unsere Kapazitäten, wir haben hier tausend fähige Ingenieure, mal überlegen, wie können wir systematisch neue Ertragsquellen erschließen. Das machen die Unternehmen natürlich schon, aber wir stellen fest, dass es schon auch noch Suchfelder gibt und insbesondere auch eine Struktur gibt, die noch nicht untersucht wird, konsequent. Und da kommen wir rein und haben eben bestimmte Instrumente aus der Blue Ocean Strategie, aber auch darüber hinaus, und können mit Teams systematisch an solchen Dingen arbeiten.
Vielleicht müssen wir einmal der Vollständigkeit halber klären, Stichwort Blue Ocean, was ist denn ein blauer Ozean? Und dann gibt es ja auch noch die roten Ozeane.
Richtig, die roten Ozeane sind tatsächlich rot wegen der Blutfärbung. Das ist das Bild, was dahinter steht. Also es sind hart umkämpfte Märkte mit sehr dynamischem Wettbewerb, sehr aggressivem Wettbewerb. Teilweise kommen neue Wettstreiter mit rein, Plattformen, die gewisse Geschäftsmodelle bedrohen. Ein weiteres Kennzeichen dieser roten Ozeane ist eine gewisse Austauschbarkeit von Angeboten. Wir kennen das als Konsumenten. Sobald eine Austauschbarkeit von Angeboten vorherrscht, entscheiden wir nach dem Preis. Ob ich mir einen Laptop kaufe von Firma X oder Firma Y, die Leistung, die ich als Kunde empfange, ist im Prinzip austauschbar. Ich habe einen tragbaren Rechner. Was da draufsteht, ist egal, mehr oder weniger. Tastatur ist gleich, alles gleich. Und dann wird eben der Wettbewerb auf den Preis ausgetragen. Das heißt, rote Ozeane sind auch gekennzeichnet durch Austauschbarkeit in den Angeboten und daraus resultierenden Preiskampf und Preiswettbewerb. Preiswettbewerb bedeutet dann, dass natürlich Margen unter Druck geraten und Unternehmen reagieren dann eben mit Kostenreduktion, mit Effizienzsteigerung, mit weniger Leute machen mehr oder machen den gleichen Job. Unternehmen reagieren auch mit Portfolio-Ausweitung oftmals. Das ist auch eine klassische Reaktion im Roten Ozean. Das heißt, ich werfe mehr vom Gleichen im Prinzip auf den Markt. Sieht man auch in der Automobilindustrie, wo sich eben Produktpaletten, Angebotspaletten massiv ausgeweitet haben.
Ja, X1, 2, 3, 4, 5, 6.
Richtig, X und Y und alles noch in Kombination. Und ja. vor 20 Jahren gab es halt einen 3er, einen 5er und einen 7er. Also das hat sich auch massiv manifestiert. Und ja, Risikozunahme ist noch ein Kriterium des Roten Ozeans, geht ein bisschen, also es kommt nicht aus der Lehre, aber aus meiner Erfahrung, wenn man sich Automobilindustrie anschaut, man geht höhere Risiken ein, um bestimmte Dinge zu erfüllen, Bankbranche ist hier auch genannt. Und jetzt habe ich lange über den roten Ozean geredet, vielleicht dann aber jetzt mal, was ist dann der blaue im Gegensatz dazu? Der blaue Ozean ist ein Stück Ozean, wo man erstmal alleine segelt, wo man eben quasi das Meer für sich hat, den Markt für sich hat, weil man ihn neu kreiert hat. Man hat eine neue Nachfrage geschaffen, wahrscheinlich auch oder oft auch mit neuen Zielgruppen, die man vorher so noch gar nicht hatte. Und heißt nicht, dass man da ewig sich zurücklehnt und da segelt und nur noch den Tag genießt und Geld verdient, sondern man muss da permanent eben sich weiterentwickeln, weil solche blauen Ozeane können schnell rot werden. Und es gibt vielleicht auch noch eine als letzte Nuance auch blaue Ozeane, wo vielleicht schon auch andere segeln. Und da muss man sich eben überlegen, okay, wie sieht dort mein Angebot aus? Weil Segelboote gibt's dort schon. Vielleicht mache ich halt dann ein Speedboot oder ein Schlauchboot, um eben Kunden zu gewinnen. Also dieses ganz unberührte, total blaue, neu kreierte Marktszenario ist das Bild, was dahinter steht. Fällt einem auch immer mal wieder vor die Füße. Aber letztlich geht es auch darum, neue Märkte zu erobern mit neuen Lösungen, die in diesem Markt noch nicht vorhanden sind. Das ist auch noch eine Ausprägung eines blauen Ozeans.
Du hast gerade beim roten Ozean davon gesprochen, dass das Risiko zunimmt oder die Risikobereitschaft.
Risikobereitschaft, ja.
Ist es nicht auch ein großes Risiko, in solche unberührten Geschäftsfelder oder Ozeane zu stoßen?
Eigentlich gar nicht, wenn man der reinen Lehre folgt, der Blue Ocean Strategie, die sagt, man geht immer in Märkte hinein, die einen Mass-Market-Appeal haben. Das heißt, man versucht eben sehr, sehr große Zielgruppen neu zu begeistern mit einem neuen Angebot. Gibt schöne Beispiele dafür, auch aus der Praxis, das vielleicht an der Stelle einzuflechten, die Nintendo Wii Spielekonsole. Auch ein Klassiker als Beispiel, aber eben auch mit der Blue Ocean Strategie so entwickelt, die eben gesagt hat, wir können jetzt weiter junge männliche Spielefreaks als Zielgruppe begreifen und in dem roten Ozean durch Produktoptimierung und Kostenreduktion und uns irgendwie behaupten gegen die großen Wettbewerber wie Sony beispielsweise, PlayStation. Oder wir können mal uns größere Zielgruppen vornehmen sozusagen, wie beispielsweise Senioren oder Frauen, die eben bislang zu solchen Produkten nicht gegriffen haben. Und es war unisono im Roten Ozean Konsens, dass das eben nicht die Zielgruppe ist, weil die das nicht tun. Hier aber zu sagen, wie muss denn jetzt unser Angebot, in dem Fall eine Spielekonsole, aussehen, damit diese Zielgruppen das auch kaufen und benutzen und danach dann das Produkt zu designen oder das Angebot zu designen, das hat eben einen großen Hebel. Und das Risiko aufgrund der Skalierbarkeit und der Größe der Zielgruppe, die viel größer ist als die Zielgruppe im Roten Ozean, ist demnach kleiner, als im Roten Ozean zu verbleiben und dort eben auch ohne Marge weiter zu operieren. Insofern gibt es verschiedene Kriterien in diesem Aufbruch zu dem blauen Ozean, die Risiken minimieren, die Skalierbarkeit fordern. Und was jetzt noch mit dazu kommt in jüngerer Zeit, ist ja auch, dass es Methoden gibt, mit Minimum Viable Products reinzugehen, also mit Methoden reinzugehen. Wie würde jetzt ein Startup ganz schlank ein Produkt an den Markt bringen, ohne unsere Restriktionen, ohne unsere IT, ohne unsere Overhead-Kost und so weiter? Das in der Überführung von Ideen und Produktansätzen und Prototypen zu solchen Produkten wenden wir solche Methoden auch an, um eben schnell marktfähige Dinge zu haben, die auch dann aus den Konzernrestriktionen eben mal ausbrechen und dann auch wenig Risiko zu gehen, sowas mal auf den Markt zu schmeißen und einfach mal auszuprobieren.
Das Nintendo Wii Beispiel ist auch immer mein Lieblingsbeispiel in meinen Workshops. Und da war es ja tatsächlich so, so habe ich es mal irgendwo gelesen, diese technische Leistungsfähigkeit der Konsole, das war so das Nonplusultra, das war das wichtigste Kriterium, das über den Erfolg, worüber der Erfolg definiert wurde. Und genau das hat Nintendo halt auf den Kopf gestellt und hat gesagt, nee, uns geht es nicht um die technische Leistungsfähigkeit des Geräts, die ist bei der Wii auch überschaubar, sondern es geht bei uns darum, was kannst du mit dem Gerät machen? Und da stand halt die Interaktion zwischen den Spielenden vor allem im Vordergrund, ne? Und dass das so dieser Game Changer war, wenn ich so nennen kann.
Richtig, ganz genau. Also sie haben neue Dinge kreiert, die in der Industrie noch nicht vorhanden waren. Also dieses Thema, ich kann jetzt mich bewegen, ich kann eigentlich was für meinen Körper tun in der Betätigung einer solchen Spielekonsole, wohingegen die alte Industrie eher so im Keller bei Chips und Cola Ballerspiele gemacht hat, um es mal ein bisschen zu überzeichnen. Und das hat eine komplett neue Positionierung auch erzeugt, ein komplett neues Versprechen durch diesen Sport-Touch, zumindest in den Anfängen der Konsole und den ersten Spielen, und hat eben ganz, ganz viele emotionale Nutzenfaktoren auch getriggert. Und das ist auch ein Suchfeld, was wir konsequent beschreiten. Wie kann ich von einem funktional, technisch getriebenen Angebot hinkommen zu einer Emotion? Und das ist, um das nochmal an dem Beispiel wie festzumachen, hervorragend gelungen. Also ich habe sehr einfach Erfolg. Ich werde belohnt. Ja, also wenn ich mit meinen kleinen Kindern Bowling mache, dann haben die eben einen Strike und keiner weiß warum, aber sie freuen sich. Ja. Ich werde belohnt. Es ist sehr einfach zu handhaben auch. Ja. Und also auf diesen ganzen emotionalen Nutzenfaktoren hat sich die wieder ausgebreitet. Und das ist gerade im Business-to-Business-Bereich, wenn man als Unternehmen Einkäufern oder Einkaufsgenossenschaften gegenübersetzt oder Ausschreibungssituationen hat, ein unheimlich interessantes Suchfeld. Viele sagen, ja, geht nicht, weil ist ein Einkäufer, der hat keine Emotionen, aber da würden wir widersprechen. Also wie kann ich es dem auch total einfach machen? Wie kann ich Status geben? Wie kann es einfach Spaß machen, mit mir zusammenzuarbeiten? Auch im Business-to-Business-Umfeld, wenn ich einfach Schrauben verkaufe. Also das ist gerade, weil es noch nicht wirklich als eine Chance gesehen wird, ein Suchfeld, mit dem wir gerne arbeiten. Diese Emotionalisierung, Vereinfachung, Spaß, Status, Convenience, Produktivität, also da sind so auch Suchfelder, die auch die Blue Ocean Strategie vorgibt, an denen wir dann arbeiten.
Jetzt gibt es ja noch zahlreiche weitere Beispiele. Ich denke da an Nespresso, Cirque du Soleil, die ja dafür bekannt sind, mit der Blue Ocean Strategie ihr Geschäft weiterentwickelt zu haben. Was ist denn so, wenn du zurückblickst auf die Projekte, die du alle gemacht hast, gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das hat mir am meisten Spaß gemacht oder da habe ich am meisten Stolz empfunden? Also natürlich bei aller Vertraulichkeit gegenüber Kunden und Co.
Ja, da kann ich von einem Beispiel berichten, das auch nicht vertraulich ist, weil es auch in unserem Buch mit Praxisbeispielen drin ist. Wir durften für einen großen Versicherungskonzern in Köln arbeiten, die AXA dürfen wir nennen, weil sie auch dort genannt sind. Und dort war der Anspruch, wir wollen das Thema Pflegezusatzversicherung mal auf komplett neue Beine stellen. Also die Situation war tatsächlich so, dass man vorher schon auch mit Beratern gearbeitet hat und Marktforschung gemacht hat und gesagt hat, wie können wir denn dieses Thema mehr nach vorne bringen, weil doch die Leute eigentlich wissen, das, was der Staat zahlt im Falle eines Falles, reicht nicht aus. Aber wir kriegen das Thema irgendwie nicht so richtig zum Fliegen, obwohl eigentlich wir einen Bedarf vermuten und auch die Kunden sagen, ja, Pflege, oh je, das ist ja alles so teuer und das, was der Staat da zahlt über die gesetzliche Pflegeversicherung, reicht nicht aus. Also die Erkenntnis war eigentlich da, das Geschäft aber nicht. Und dort sind wir eben dann ganzheitlich rangegangen mit der Blue Ocean Strategie, haben in dem Projektteam Vertriebe aus der Versicherung, also Vermittler, Makler involviert, haben natürlich Produktmanager involviert, haben IT involviert, also haben wirklich ein crossfunktionales Team da aufgestellt, ein großes Team und haben gesagt, wie sieht diese Geschäftsfeldstrategie der Zukunft aus, wenn wir da mit Blue Ocean rangehen, und haben dort ganz interessante Erkenntnisse gewonnen, haben auch Vertriebe mit in Pflegeheime genommen, haben Menschen zu Hause besucht, die ihre Angehörigen pflegen, also haben über eine sogenannte Lernreise, wie wir das nennen, die eben auch Bestandteil unserer Roadmap ist, viel gelernt über diese Situation, die per se natürlich schon emotional ist, und konnten dort eben dann bestimmte Produkte ableiten, die wir dann zusammen und Lösungen, die wir dann zusammengepackt haben in eine komplett neue Strategie für diesen Geschäftsbereich, und dort haben wir dann wirklich auch starken Umsetzungserfolg erzielt, also über 150.000 neue Kunden konnten in relativ kurzer Zeit gewonnen werden, die Vertriebe haben das gerne verkauft, wo sie es vorher nicht angesprochen haben, und man hat ein Marktwachstum hingelegt, was doppelt so groß war auch wie der Durchschnitt am Markt von anderen Versicherungsunternehmen. Also es hat sich dann auch manifestiert in einem Unternehmenserfolg hinten raus. Und das sind dann Beispiele, die für uns natürlich toll sind, weil man dann auch den Weg zu Ende geht und auch in der Umsetzung sagt, wir haben jetzt vorne diese Logik aufgemacht. Wir haben neue Lösungen geschaffen, die wirklich dort greifen, wo sie greifen sollen. Jetzt setzen wir das auch konsequent um, auch mit dem nötigen Investment, um den Markterfolg auch hinzubekommen. Und das durften wir dann eben auch in der Umsetzung begleiten. Und das war für uns dann natürlich auch ein tolles Ergebnis zu sehen, wie sich dann auch diese Lösungen, wenn man sie nicht verwässert hinten, dann auch am Markt durchsetzen.
Wie kann ich mir das vorstellen jetzt aus Kundensicht? Wie lange dauern solche Projekte von bis ungefähr?
Also das kann man natürlich in einen Workshop packen, wobei ich da auch immer ehrlich bin und dazu sage, in einem Workshop an einem Tag kann man keine Blue Ocean Strategie entwickeln und die Welt nicht retten. Was wir gerne machen, ist im Rahmen unserer Roadmap eben bestimmte Module aneinander zu reihen und dann kann man mit einem Modul, das nennen wir Zukunftswerkstatt, wo wir eben über Workshops und entsprechende Vorarbeiten mit den Leuten zusammen schon Ideen entwickeln und auch die strategische Positionierung überprüfen, also den roten Ozean messen. Das sind dann meistens 2 bis 3 Workshop-Tage mit entsprechendem Vorlauf und dann gehen wir in ein Prototyping hinein, wo wir die besten Ideen anreichern, wo wir mal ein paar Mockups machen, Screens, vielleicht auch was Physisches, wo wir konzeptionell einfach ein bisschen Fleisch dran packen. Und ein drittes Modul ist dann die sogenannte Lernreise, wo wir mit diesen Prototypen, mit diesen Ideen, wo wir sagen, da sehen wir am meisten Potenzial, rausgehen und die auch dann mit den Zielgruppen überprüfen. Und wenn man die 3 Themen aneinander reiht, dann ist man bei einem Projektprozess von 3 bis 4 Monaten und hat aber mit Marktfeedback und auch eben allen Inputs aus den internen Funktionen heraus ein sehr, sehr gutes Bild, welche Themen und Ideen und Konzepte sollten man weiterverfolgen und wirklich dann auch schnell marktreif machen und welche muss man auch verwerfen, welche kann man kombinieren und so weiter. Und da haben wir eben viel Erfahrung dann auch diesen Output zu konsolidieren. Und wie gesagt, 3 bis 4 Monate sollte man für so einen Prozess ansetzen, wenn man das eben seriös auch machen möchte.
Und die Umsetzung, von der du sprachst, die schließt sich dann an, ne?
Die Umsetzung schließt sich an, die hängt natürlich ein bisschen davon ab, was kommt da raus. Genau. Wie gesagt, in das Beispiel AXA, das war eben so gestrickt, dass wir dort eine Kombination von verschiedenen Produkten hatten, also das wirklich ein komplett neues Portfolio auf den Markt gebracht haben, auch ein komplett neues Portal entwickelt haben, ein Content-Portal, wo damals Content noch nicht so sehr im Vordergrund stand, also die AXA-Pflegewelt, wo man einfach Tipps hat, wo man Filme hat, wo man als pflegende Angehörige sich zurechtfindet, etc. Das war dann eine größere Umsetzungsphase, natürlich auch mit Markteinführung, Launch und so weiter und vertrieblicher Umsetzung. Wenn man sich jetzt in einem Setting auf ein Produkt einigt und sagt, das wollen wir jetzt schnell zum Markt bringen und prototypen und technisch umsetzen, wenn es eine Webseite ist, ein neues Angebot, dann kann man das natürlich auch deutlich schneller hinbekommen in ein paar Wochen. Ja.
Angenommen, du hast jetzt so ein 3 bis 4-monatiges Projekt abgeschlossen und der Kunde sagt, ja, Herr Trautmann, wir versuchen die Umsetzung mal alleine, wir können das jetzt, aber geben Sie mir doch bitte noch einen Ratschlag, was ist denn so der wichtigste Erfolgsfaktor für die Umsetzung? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben, dem Kunden?
Ich würde dem Kunden sagen, also der wichtigste ist eine Investitionsbereitschaft. Eine Investitionsbereitschaft. Das hört der Kunde vielleicht nicht so gern, aber es ist die Wahrheit. Ohne eine zusätzliche Investitionsbereitschaft in neue Ressourcen, in Geld, in Strukturen, in die Menschen, ist es eben schwierig, neue Produkte an den Markt zu bringen. Das ist völlig klar. Das ist jetzt mal unabhängig von der Blue Ocean Strategie. Und das sollte man berücksichtigen. Auch als Manager sich darüber klar sein, dass ein Blue Ocean Prozess die beste Lösung qualifiziert für diesen Moment. Das können wir behaupten oder das können wir auch untermauern, um dann eben auch in die besten Lösungen weiter zu investieren und auch den Markterfolg zu erzielen. Also das wäre vielleicht so der Tipp. Neben dem Thema als Ergänzung vielleicht nicht der Versuchung zu erliegen, die Dinge, die man vorne so klar definiert hat, in der Abgrenzung auch zu existierenden Angeboten des Wettbewerbs nicht zu verwässern. Das kommt auch immer wieder mal vor, dass man dann eben raus ist und dann werden die Produkte dann doch wieder so ein bisschen abgeschliffen oder die Lösungen und man verwässert sie und hat nicht mehr so diese klare Differenzierung auch zu dem, was es schon gibt.
Wir haben ja vor ein paar Wochen habe ich den Kontakt zu dir gesucht. Ich habe dich ja gefunden auch über dein neues Buch. Du hast ein Buch herausgegeben zum Thema Blue Ocean Strategie. Also wenn sich jemand damit intensiver auseinandersetzen möchte, sind zahlreiche Praxisfälle drin. An dieser Stelle die Empfehlung, erschien bei Springer Gabler. Und ich habe dir ja dann in meinem Anliegen geschildert, was ich vorhab mit dem Gespräch heute, worüber ich ja mein Buch geschrieben habe. Und was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, als du davon gehört hast, dass ich Business Tools und die Arbeitsweise von Beratern auf das private Leben übertrage?
Ich fand es einen total spannenden Ansatz, und das hatte ich dir ja auch damals dann berichtet. Man kann diese Logik der Blue Ocean Strategie in dem Fall, und darüber kann ich eben dann berichten, auch sehr, sehr gut übertragen auf persönliche Situationen, nicht nur im Business, auch im Privatleben. Das haben wir auch schon ab und zu mal gemacht und diskutiert und kam immer mal wieder auf. Und es gibt auch ein Tool, das ist die Blue Ocean Leadership Methode. Die ist nicht ganz so bekannt wie die klassische Blue Ocean Strategie, hat sich vielleicht auch nicht ganz so durchgesetzt, weil sie eben in diesen HR-Bereich mehr eingreift. Aber auch dort werden Manager mit den Instrumenten der Blue Ocean Logik, in dem Fall der sogenannten Value Curve, eben mal gemappt. Und der Kunde in dem Fall ist dann eben der geführte Mitarbeiter und eben nicht der Käufer eines Produkts. Und insofern funktioniert diese Übertragung und ich finde es total spannend, zumal man ja auch feststellt, und deswegen glaube ich, bist du da auch am Puls der Zeit und auf dem richtigen Weg, zumal man ja schon immer wieder feststellt, dass die heutigen Tools in dem HR-Bereich oder wenn es um Menschen geht, sagen wir es mal noch konkreter, vielleicht nicht so greifen, wenn man sich immer wieder die Zufriedenheit anschaut von Menschen im Beruf. Das ist ja doch eher dürftig, dass ein Drittel eigentlich kontraproduktiv ist, ein Drittel so Dienst nach Vorschrift macht und ein Drittel eigentlich gerne zur Arbeit geht. Insofern finde ich das so ein ungelöstes Thema, was ja auch durch die neuen Formen der Kooperation und des Arbeitens immer mehr auch zu einem Thema werden sollte. Und deswegen finde ich das spannend, solche Dinge zu beleuchten.
Mhm. Ja, ich hab's gestern noch in einem Workshop angewendet, die Blue Ocean Strategie. Und für mich macht es halt total Sinn. Also es geht ja im Business-Kontext darum, ausgetretene Wettbewerbspfade zu verlassen. Und natürlich gibt es auch in unserem Leben, das kennt jeder aus seinem Leben, gibt es ausgetretene Pfade. Es gibt Lebensbereiche, wo wir einfach das Gefühl haben, ja, privat oder beruflich, das führt hier zu nichts. Und dann stellt sich halt die Frage, okay, was kann ich jetzt verändern? Und da bietet halt die Blue Ocean Strategie mit ihrer Struktur, mit dieser wunderbaren, simplen Logik der Unterscheidung in rote und blaue Ozeane halt eine gute Orientierung. Und was ich ja im Kern übernehme, ist die Struktur dieser vier Fragen. Und ich habe es ja in einer anderen Folge auch schon aufgegriffen. Ich wende das Tool im Buch basierend auf einer Potenzialanalyse an, wo ich das Leben in 15 Lebensbereiche unterteile. Diese Analyse kann man auch auf meiner Webseite durchführen. Und auf Basis dieser 15 Lebensbereiche wendet dann der Leser oder wer auch immer das Tool dann an und stellt sich vier Fragen. Und diese Fragen lauten dann für jeden Lebensbereich: Was kann ich eliminieren? Was könnte ich neu entwickeln? Was könnte ich ausbauen? Und was könnte ich reduzieren? Jetzt gibt's ja, du hast gerade schon von der Value Curve gesprochen. Und wenn wir ganz genau sind, und das gebe ich auch gerne zu, übernehme ich ja die Logik der Blue Ocean Strategie nicht zu 100% exakt. Vielleicht kannst du das einmal kurz, weil wir im Vorgespräch das auch schon diskutiert haben, vielleicht kannst du das einmal kurz erläutern, wo der Unterschied ist. Mhm. Weil es gibt ja in unserem Leben, es gibt ja keine Kunden. Also quasi bin ich sozusagen mein eigener Kunde, ja, in dieser Perspektive. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, okay, was kann ich an meiner Gesundheit verändern, gibt es halt nur eine Person, die da was verändern kann und ich kann mir, ne, es gibt halt keine Kunden.
Mhm, Richtig, also die erste Antwort, wer könnten die Kunden sein, ist schon auch dein Umfeld. Mhm. Du machst die Dinge ja natürlich auch für dich, um das, was jetzt Gesundheit angeht, aber viele, viele deiner Parameter, die in so einer Value Curve dann auch untersucht werden. Also eine Value Curve bedeutet, Was sind, wenn ich es jetzt nochmal auf eine klassische Business-Situation beziehe, was sind die 10 Faktoren, nach denen sich ein heutiger Kunde für mein Produkt entscheidet oder für das Wettbewerbsprodukt? Und da geht man eben ganzheitlich ran mit dem Thema Marke, Markenpositionierung, Image, bis hin dann eben über den Preis, natürlich Produktfeatures, den Service, den ich außenrum erlebe, die Verfügbarkeit, die Zugangskanäle, die Transparenz und Einfachheit der Zusammenarbeit und so weiter und so weiter. 10 Faktoren, auf die wir es reduzieren, um es auch einfach zu machen. Und dann schaue ich einfach, wie gut erfülle ich das und wie gut erfüllt das mein Wettbewerb. Und dann ergeben sich sogenannte Kurven, wenn ich das eben auf der Y-Achse dann abtrage, wie gut ich bin, und auf der X-Achse sind die Faktoren. So, wenn ich das übertrage auf den persönlichen Lebensbereich, dann werde ich auch Faktoren finden, die für mich einfach wichtig sind in der persönlichen Positionierung. Und dann gibt es Faktoren, die sind mir intrinsisch vielleicht wichtig. Das Thema Gesundheit als Beispiel. Dort habe ich nach außen, außer dass ich vielleicht fit aussehe, ja erstmal keine Wirkung, sondern ich fühle mich nach innen einfach gesund und agil und leistungsfähig. Was wir in der Vergangenheit aber mit der Übertragung auf den persönlichen Bereich gemacht haben, war, dass wir gesagt haben, ja, wem will ich denn, für wen ist denn meine Positionierung relevant? Und dann bin ich halt beim Thema Partnerschaft, Kinder, wie trete ich als Vater auf? Was kann ich da weglassen? Was kann ich da reduzieren? Was möchte ich neu entwickeln? Mehr Zeit. Also da kann man super schon mit den 4 Aktionen und den 4 Fragen, die du geschildert hast, schon arbeiten. Partnerschaft genauso. Dann ist immer die Frage, welchen Wettbewerber setzt man hier an? Ja, der Nachbar, der irgendwie auch die Frau toll findet. Also man findet schon Szenarien, wo man sagt, okay, diese Positionierung wirkt nach außen. Wie wirke ich als Chef? Wie wirke ich als Mitarbeiter, Kollege in einem Projektteam? Was sind dort die Faktoren, die für die anderen relevant sind? Wie gut erfülle ich die? Wie wirke ich als Ehemann, Partner, Ehefrau etc.? Was sind da die Faktoren, die meinem Kunden in Anführungszeichen, also in dem Fall dem Partner, wichtig sind? Was könnte ich dort ausbauen? Was sollte ich dort weglassen? Bis hin eben auch zu der Frage, als Vater, Großvater, Onkel im Familienumfeld zum Bruder, wie werde ich dort wahrgenommen? Was könnte ich dort ausbauen, um auf ein neues Level in einer Beziehung zu kommen? Also das sind schon spannende Fragestellungen, die auch in der Verbindung mit einer Value Curve funktionieren.
Mhm. Genau, also die Value Curve habe ich ja genau, wie schon gesagt, so nicht übernommen. Ich fokussiere mich halt auf diese 4 Fragen und ich finde das einfach so mächtig. Also egal, was du für ein Problem hast oder jeder, der uns jetzt gerade zuhört, wird irgendein Thema haben, was ihn gerade bewegt, wo er irgendwie das Gefühl hat, ich muss hier mal was verändern. Und ich meine, das offensichtlichste Beispiel ist sowas wie Gesundheit oder Fitness. Und dann kannst du dich fragen, okay, was kann ich meine Fitness betreffend eliminieren? Okay, Pizza ab 18 Uhr abends. Was kann ich reduzieren? Ja, gut, ich kann, wenn ich 3 Kaffee am Tag trinke, das ist ein Beispiel bei mir, ich könnte, wenn ich so 2 bis 3 Kaffee trinke, ich trinke die immer mit Zucker, könnte ich sagen, ich trinke jetzt immer mindestens 1 ohne Zucker. So, dann hätte ich was reduziert. Was kann ich ausbauen, was meine Fitness angeht? Ich kann anstatt 4-mal, 5-mal zum Sport gehen. Oder was kann ich neu entwickeln? Ich könnte bei mir im Fitnessstudio, ich könnte mal so einen Kurs ausprobieren. Ich könnte eine neue Sportart ausprobieren. Mhm. Und also ich finde das einfach, ich meine, es ist ja toll, wenn man seine eigenen Inhalte so feiert, aber ich finde das einfach so mächtig. Weil du hast einfach eine Orientierung. Du stellst dir halt nicht diese Frage, und manchmal stellen wir uns auch die falschen Fragen. Ja, was kann ich jetzt verändern? Das ist halt eine große Frage. Wenn man es konkret macht und sagt, was kannst du denn Neues mal ausprobieren? Was kannst du denn von dem, was du aktuell machst, einfach mal weglassen und mal beobachten, was das für eine Veränderung hervorruft? Ich finde, das ist einfach sowohl im Privaten als auch im Business ein sehr mächtiger Mechanismus.
Das kann ich bestätigen, und da bin ich auch wieder bei meiner Eingangsantwort. Struktur.
Ganz genau.
Hilft eben. Ja. Und wenn es eben jetzt hier nur so ein eine 4-Quadranten-Logik ist, man kann es auch schön visualisieren,
ja,
und sich da auch das nochmal dann vor Augen führen. Diese Struktur hilft eben, dass man nicht so global galaktisch einfach irgendwas aufschreibt und sich was vornimmt, ja, ich muss jetzt gesünder leben und mehr Sport machen und weniger Alkohol trinken, sondern dass man es konkret macht in diesen vier Fragen sozusagen sich dort oder sich an diesen vier Fragen orientiert und dann auch messbar macht. Das ist ja auch das Schöne. Man bricht es einfach runter und hat eben dann eine entsprechende strukturierte Herangehensweise.
Und wenn ich deinen Erfolgsfaktor von eben aufgreife, du hast gesagt, du würdest deinem Kunden die Investitionsbereitschaft aufzeigen, nahelegen. Ja, also wenn ich etwas in meinem Leben verändern will, brauche ich so etwas wie Veränderungsbereitschaft oder auch Investitionsbereitschaft.
Ganz
also
genau.
Das lässt sich auch eins zu eins übertragen. Ich muss bereit sein, wenn ich Veränderung will, dass ich dann auch meine Ressourcen, ob das jetzt Zeit ist, die ich mehr im Fitnessstudio verbringe oder vielleicht das Geld, was ich dafür investiere, gesündere Sachen zu kaufen, um sie zu kochen oder weniger irgendwie mir schnell um die Ecke was hole, sondern halt selbst koche. All das sind ja auch Investitionen und die Bereitschaft braucht es auch. Das ist ja auch eine interessante Parallele an der Stelle.
Richtig, richtig. Und vielleicht noch eine weitere Parallele. Also wenn die Idee da ist und dargestellt ist und vielleicht auch die vier Quadranten befüllt sind, dann ist man schon aufgebrochen und hat schon auch diesen Weg beschritten. Auch die Unternehmen, die dann eben sich auf so einen Prozess einlassen, auch in uns investieren. Das ist ja schon, die fangen ja vorne schon an zu investieren in die Qualifizierung. Aber dann fängt eben das Spiel an, es auch umzusetzen und dann nochmal zu investieren. Insofern ist dort auch die Analogie gegeben. Man hat noch nicht das Ergebnis erreicht, wenn die vier Aktionen und die Veränderung dargestellt ist oder eben andere neue Lösungen am Start sind, sondern das Spiel geht weiter. Man darf an der Stelle eben nicht nachlassen, das ist richtig.
Das hebe ich auch in meinem Buch hervor, weil in der Situation, in der die Blue Ocean-Strategie aufgegriffen wird, das ist da die mittlere Projektphase, wohin will ich? Also da werden Ideen für Veränderungspotenziale gesammelt. Auch da betone ich, wie so klassischerweise bei so einem Brainstorming, nenne ich es jetzt mal, nicht zu weit zu denken. Mhm. Also es geht zunächst einmal dabei, diese Ideen zu sammeln. Mhm. Ja, und dann gibt es ja im weiteren Verlauf auch andere Tools, wie man dann ins Tun kommt und wie man seine Ziele erreicht und so weiter und so fort. Und von daher kann ich den Punkt da sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Es geht zunächst einmal darum, die Dinge zu sammeln und den Mut zu haben, sich das vorzustellen, wie es denn wäre, um sich dann auf die Umsetzung einzulassen.
Richtig. Und auch, das ist auch schon noch ein Ausspruch, der hier schon auch passt, keine Luftschlösser zu bauen. Also ich glaube, das gilt fast vielleicht in der privaten Übertragung noch mehr als bei Unternehmen. Unternehmen können schon auch mal Luftschlösser bauen und sagen, okay, da müssen wir uns aber ganz schön strecken und 5 Jahre lang wirklich verändern, um dorthin zu kommen. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Unternehmen, die das auch hinbekommen haben. Nur es gibt keine Garantie dafür. Das muss man auch dazu sagen. Also man darf ruhig mal ein Luftschloss bauen, aber einfacher ist es eben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, die auch leichter erreichbar sind. Also wenn ich irgendwie 200 Kilo habe und sage, ich möchte bei den nächsten Olympischen Spielen eben im Boxring stehen, dann im Leichtgewicht, dann ist das halt ein Luftschloss und relativ unrealistisch zu erreichen. Aber wenn man sagt, ich möchte jetzt mal in den nächsten 3 Monaten 10 Kilo abnehmen oder 6 Monaten, dann ist das eben ein greifbareres Ziel. Mhm. Also, und das ist im Unternehmensumfeld ähnlich. Der Blue Ocean suggeriert natürlich etwas ganz Neues, etwas weiter wegliegendes und das kommt auch in den Prozessen mit auf das Tablett, weil wir das auch pushen. Letztlich besteht aber immer eine gewisse Gravitation zum Hier und Jetzt, dass man doch ein bisschen verharrt und sich vielleicht die etwas einfacheren Früchte vornimmt und dort erstmal sich betätigt. Das ist für uns aber kein Abbruch oder kein negatives Zeichen, sondern es ist eben wie auf einer Leiter emporklettern, wenn man sich dem Thema Innovation nähert, dass man Schritt für Schritt nach oben geht und immer mehr sieht und immer besser wird im Klettern und es eben oftmals unrealistisch ist, gleich hoch zu springen und zu sagen, ich habe jetzt hier die Welt erobert mit einer komplett neuen Lösung, sondern es ist eben ein Prozess, den man immer wieder befeuern muss, wo man sich immer wieder hinterfragen muss, wie im persönlichen Umfeld eben auch. Mhm.
Ja, und aus einem Luftschloss kann man ja auch 4 oder 5 greifbare Zwischenschlösser bauen.
Richtig.
Dann ist das halt quasi wie so eine Vision, ne? Da möchte ich hin und sich davon nicht entmutigen zu lassen, das schaffe ich ja sowieso nicht, sondern okay, was könnte ich denn als nächstes Realistisches erreichen, was mich zumindest mal auf die Reise macht, oder damit ich mich auf die Reise mache? Und wie heißt es so schön, der Kühlschrankspruch Nummer 1, der Weg ist das Ziel. Und dann bin ich zumindest schon mal unterwegs. Von daher ein guter Gedanke. Gibt es denn etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest, damit wir als CEO unseres Lebens unser Leben zu unserem wichtigsten Projekt machen können?
Ja, vielleicht eine Frage, mit der man sich dann auseinandersetzen kann, immer mal wieder, die einfach hilft, so ein bisschen aus dem Hamsterrad des täglichen Lebens rauszukommen, indem man sich fragt, wofür will ich eigentlich stehen? Wofür will ich eigentlich stehen? Für meine Peers, für meine Peer Group, und da bin ich wieder bei meinen Beispielen, wofür will ich eigentlich stehen als Vater, wofür will ich stehen als Lebenspartner, wofür will ich stehen in der Familie, zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, wofür will ich stehen als Unternehmer, wofür will ich stehen als Manager, als Mitarbeiter in einem Projektteam, sich das immer wieder zu fragen und dann das mal abzugleichen mit dem Bild, was ich wirklich abgebe. Das liefert schon wichtige Erkenntnis. Erkenntnis ist der Trostpreis, hat mal jemand Schlaues gesagt. Aber es ist auch ein Weg oder ein Hinweis zu handeln, zu verändern, vielleicht in den 4 Aktionen zu verändern und sich zu diesem Bild, wofür ich eigentlich stehen will und wie ich eigentlich wahrgenommen werden möchte, an diesen Themen auch zu arbeiten und an den täglichen Beziehungen zu arbeiten, zu Menschen. Menschen machen immer den Unterschied. Methoden sind schön, aber wir waren dann erfolgreich, wenn Menschen wirklich Lust hatten und gesagt haben, ich möchte für was Neues stehen, ich möchte wirklich was umsetzen, ich möchte eine Handschrift auch abgeben, ich möchte was hinterlassen, ich möchte andere Menschen mitnehmen, begeistern, und dann kommt der Erfolg von alleine. Und das sind Dinge, die, glaube ich, selten passieren. Da muss man auch immer bei sich selbst auch anfangen. Aber diese Reflexion, rauszukommen aus diesem täglichen Stress und sich mal zu fragen, was gebe ich eigentlich für ein Bild an meine Umwelt und Umfeld ab, das halte ich für einen ganz, ganz, ganz fruchtbaren Weg, sich damit auch immer mal wieder auseinanderzusetzen.
Auch dafür gibt es natürlich ein Tool in meinem Buch.
Sehr gut.
Wenn die Erkenntnis der Trostpreis ist, was ist denn dann der Hauptpreis?
Der Hauptpreis ist die ständige Veränderung. Also das hört sich jetzt schon wieder negativ an, aber zu spüren, es braucht jetzt eine Veränderung. Da rede ich jetzt einfach mal von mir persönlich. Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für, dass ich merke, jetzt muss ich was verändern. Und das ist im unternehmerischen Umfeld gegeben, aber auch im Privaten, wo man sagt, okay, jetzt muss ich einfach mal mehr da sein für meine Kinder. Oder die brauchen jetzt mal ihren Papa, auch wenn der halt viel zu tun hat und 1000 Gründe findet, jetzt nicht da zu sein. Ein Gespür zu haben für Veränderung und das dann auch zu tun, in kleinen Schritten, alles, was man halt hinkriegt, man kriegt nicht alles auf einmal hin, das halte ich für den Hauptpreis. Eine Intuition, wo muss man mal Farbe bekennen, als Manager, Unternehmer und im Privaten, und wirklich jetzt auch mal es umsetzen und nicht nur drüber reden. Das halte ich für einen großen, großen Preis.
Wenn es hier einen Preis gäbe, würde ich ihn dir geben. Für dein erstes Podcast-Interview hast du dich sehr wacker geschlagen, Holger.
Vielen Dank.
Ich danke dir für deine Expertise. Weise nochmal gerne auf das Buch hin, was jetzt ganz frisch erschienen ist. Jedoch wird diese Podcast-Folge ein wenig später erscheinen. Einfach mal bei Amazon Blue Ocean Strategie eingeben und dann werdet ihr erscheinen. Ich danke dir dafür, dass du hier mich in Düsseldorf besucht hast. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, Aaron. Hat Spaß gemacht.
Und wie üblich möchte ich dir zum Abschluss jeder CEO-Folge eine Frage mit auf den Weg geben. Und lass es uns doch mal konkret machen. Wo in deinem Leben braucht es endlich einmal Veränderung? Und gemäß der Blue Ocean Technik kannst du dich jetzt fragen, was du in diesem Zusammenhang eliminieren, reduzieren, ausbauen oder Neues ausprobieren könntest, um eine Veränderung des Status quo zu ermöglichen.